zwischenden Welten. Ich danke Sarah Albrecht ganz, ganz herzlich für diese neue Dekoration, die sie gemacht hat auf dem Stage Design. Zwischen den Welten. Sie hat das so toll umgesetzt, oder? Auf der einen Seite diese Herrlichkeit im Himmel, die wir haben werden, einfach das Licht, das da ist, das Gold, das wir eines Tages dort sehen werden. Einfach wunderbar. Aber gleichzeitig gibt es auch diese Seite, wo dann halt vielleicht eben noch Angst da ist oder Wut oder vielleicht Trauer. Und jetzt stehen wir da irgendwie so zwischen den Welten. Und man kann sich da natürlich fragen, ja, wie hat sich denn Gott jetzt das überlegt? Wie soll jetzt das funktionieren? Also auf der einen Seite haben wir ja im Herzen drin schon irgendwie etwas von diesem Himmel. Aber gleichzeitig sind wir noch auf einer gefallenen Welt, wo eben auch solche Dinge da sind. Ja, hat man jetzt einfach zu wenig geglaubt, dann wäre das alles nicht. Doch, das ist immer auch ein Teil von uns. Und wie macht jetzt das Gott? Wie hat er das geplant? Wie kann ich jetzt irgendwo zwischen diesen Welten drinnen sein? Oder um das da mal grafisch auszudrücken, das ist jetzt unsere neue Predigtserie zwischen den Welten, oder? Der Mensch beginnt zu leben. Und jetzt leben wir da und eines Tages sterben wir. Aber jetzt ist ja das Tolle bei Gott, wir können in der Zeit, wo wir leben, können wir uns ein Leben mit Jesus anbahnen. Wir können sagen, Jesus, komme du in mein Leben. Wir dürfen ein Leben mit Gott führen. Und zu was führt das? Dann wird ein Mensch, die Bibel sagt, dem wiedergeboren. Das heißt, Jesus wohnt dann in unseren Herzen drinnen, so von dem Moment an, und das läuft dann bis in die Ewigkeit. Und jetzt haben wir dazwischen so einen blöden Zustand, oder? Wir haben bereits, aber eben doch noch nicht. Und wie lebt man jetzt als Christ, wenn man das Neue schon hat, aber das Alte ist gleichzeitig noch da? Oder das löst dann ständig so Spannungsfelder aus, und jetzt geht es darum, dass wir da irgendwie in der Mitte leben. Wie lebt man jetzt da in der Mitte? Und das, was da im Bühnendeko ausgedrückt worden ist, das ist auch gleichzeitig die Antwort. Diese Bahn da, das ist der Mittelweg. Diese Bahn hin zum Kreuz, das ist der Weg dazwischen. Also wir sind im Herzen bereits drinnen, und aber gleichzeitig äußerlich sind wir noch im Alten drinnen. Und das löst bei uns so ein Spannungsfeld aus. Oder auf der einen Seite dadurch, dass wir, man sollte nicht reden und schreiben, sonst wird's falsch, dadurch, dass wir unterwegs sind mit Jesus, haben wir einen neuen Stand in Jesus. Wir sind Kinder Gottes und wir werden als Heilige bezeichnet. Und wir haben dieses Erbe schon erhalten, das dann da in Zukunft noch vollkommen kommt. Also genial, super. Aber gleichzeitig ist da eben auch noch ein Zustand. Das ist das, was jetzt eben real ist. Das sind eben auch diese Dinge, wo dann da Fragen sind und Gott, und wie hast du denn dir das überlegt? Oh, ich habe da immer wieder mal meine Fragen, wo ich Gott nicht verstehe. Und dann merke ich, ja, irgendwo, da ist doch etwas, und das müsste doch gehen, und dann geht's dann doch nicht. Und jetzt ist die Kunst, dass wir da irgendwo in der Mitte eben bleiben. Oder die Gefahr ist ein bisschen, dass man sagt, ja komm, wir sind doch eigentlich schon im Himmel. Ja, wenn du immer denkst, eigentlich ist doch Himmel, eigentlich müsste es doch gehen, dann wirst du mit den Jahren feststellen, ja, so ist es nicht. Oder die Gefahr ist, wenn man denkt, doch, es müsste doch, wenn man wirklich glaubt und betet, dann beginnt man plötzlich Schuldige zu suchen, warum es eben nicht geht. Vielleicht ist da irgendwo in der Vergangenheit noch etwas, was nicht aufgeräumt ist. An dem liegt es vielleicht. Oder wenn wir eine bessere Strategie hätten oder mehr Werbung machen würden, dann würde es kommen. Aber oh. So, und jetzt sucht man so quasi den Schuldigen beim anderen. Statt dass man sich selber vielleicht überlegt, ja, um was könnte es liegen, könnte ich mich auch anders selber eingeben. Also wenn ich so tue, wie ich da oben wäre, und man muss nur genügend beten, dann wäre die Krankheit nicht da, dann wird man enttäuscht. aber auf der anderen Seite auch nicht einfach resignieren und sagen, ja, es ist halt so, geht halt nicht anders. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Und in dieser Predigtserie wollen wir das zwischen den Welten ansehen. Wir sind halb schon da, aber halb eben auch noch da. Wie hat sich Gott das überlegt? Wie können wir das Leben jetzt da machen? Oh, und ich bin so froh, dass auch die Jünger von Jesus diese Fragen manchmal hatten. Manchmal ist man nicht rausgekommen, was Jesus gepredigt hatte. Oder jetzt wurde es doch sichtbar, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er wird dieses neue Reich auf diese Welt bringen. Die Jünger waren happy und dann beginnt doch der plötzlich zu reden mit, jetzt werde ich dann sterben, ich werde in die Hände der Menschen übergeben, die werden mich martern am Kreuz und ich werde sterben. Und dann hatten das die Jünger nicht einordnen können. Wie bitte? Und jetzt hat Jesus die sogenannte Abschiedsrede, also die größte Predigt, die uns überliefert, gegeben. Das ist Johannes 13 bis Johannes 17. Und dort hat jetzt Jesus seinen Jüngern erklärt, schaut, ich gehe zwar weg, aber der Heilige Geist wird anstelle dessen kommen. Und jetzt sage ich euch, wie lebt ihr in dieser Zwischenzeit? Dann im Himmel, ja klar, dann wird es dann anders sein. Aber jetzt ist noch dieser Zwischenzustand, wie läuft das? Und dann sagt er zum Beispiel in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, sondern glaubet an Gott und glaubet an mich. Aber da merkt man, wie die Jünger da Angst hatten. Wie soll jetzt das gehen? Ja, zum Glück hatten die auch mal Angst. Haben wir manchmal auch. Und dann kommt Jesus zum Kapitel 15 und da möchte ich euch die ersten Verse ansehen. Johannes 15, eines der vielleicht schönsten Texte überhaupt in der ganzen Bibel, wo er uns erklärt, wie lebt man jetzt da mittendrin. Er sagt im Kapitel 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Also Jesus macht jetzt da so ein Gleichnis. Ist der Grüne nicht mehr da? So, das ist Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und da sagt Jesus jetzt, das ist der Weingärtner. Oder der hat so das Lavo da im Watt oder da am Genfersee. Also, der ist jetzt Gott. Und auf der anderen Seite ist da Jesus. Und jetzt sagt er vergleicht sich selber mit einem Weinstock. Also wenn ich das jetzt da mal so zeichne, da ist da irgendwie der Boden. Jetzt hat es da so da die Wurzeln. Und da kommen ja dann so die einzelnen Triebe, die am Anfang da noch so die grünen Trauben haben. Die beginnen jetzt da zu wachsen und dann hat es da irgendwie noch ein Blatt, irgendwie so. Und jetzt vergleicht sich Jesus also der Vater, das ist der Weingärtner insgesamt, während Jesus, er ist da dieser Weinstock. Und jetzt erklärt er, ja, wie läuft das so in der Landwirtschaft? Er zeigt also, was sind geistliche Dinge, die sind immer so ein bisschen schwierig zu fassen, aber er erklärt das mit diesem Bild. Vers 2. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ah, jetzt ist Frühling und jetzt schaut Gott dazu, dass da möglichst viel Saft in die Trauben fließen, darum schneidet er da etwas ab. Und dieser Vorgang, der ist positiv. Oder nicht, dass wir dann denken, du hast da etwas Falsches gemacht und als Strafe wird jetzt abgeschnitten. Nein, um das geht's gar nicht. Das ist ein Gleichnis, da redet Jesus jetzt einfach mal so quasi von der Landwirtschaft oder so. Und jetzt sagt er, das gehört dazu. Also, dass mal etwas abgeschnitten wird, das ist etwas Gutes. Nämlich mit dem Ziel, dass dann mehr Frucht entsteht. Also nicht, dass wir jetzt sagen, so, jetzt wird es schwierig und Gott bestraft mich. Nein, das ist keine Bestrafung. Aber erleben wir es nicht alle, dass ab und zu in unserem Leben Gott etwas abschneidet. Dass wir denken, das wäre es doch gewesen, so müsste es doch sein. Und dann merken wir, es ist nicht so. Als da die Covid-Krise kam und dann die Bibelschule weggeschnitten wurde, das hat dann wehgetan, dann hat es da rausgetropft. Und ich erkannte damals noch nicht, dass der Herr sagt, weißt du, ich möchte mal, dass du einige Jahre mal noch etwas anderes machst, dass der Saft dadurch geht und nicht dahin. Aber das sieht man ja manchmal nicht. Und Rückblicke merkt man dann, jetzt sind die Bibelschulen wieder gekommen, jetzt ist da wieder gut. Aber das tut dann manchmal weh. Und genau das ist das, was jetzt Jesus hier in Vers 3 uns mitgibt, indem er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ja, nein, das ist jetzt aber ein Widerspruch. Jetzt haben wir doch da geredet, er schneidet ab. Ah, das Abschneiden, das ist das, was auf der unteren Linie läuft. Also Abschneiden bedeutet, ich entwickle euch, sagt Gott, damit wir mehr Frucht bringen können. Darum muss man abschneiden. Aber grundsätzlich, sagt Jesus hier in Vers 3, sind wir bereits rein. Denn in dem Moment, wo ein Mensch sein Leben Jesus hingegeben hat, in dem Moment ist man rein. Was ist also geschehen? Sagen wir, das ist jetzt da so ein Mensch. Und wenn man jetzt sein eigenes Leben Jesus Christus anvertraut, kommt die Liebe Gottes in unsere Herzen hinein. Und von dem Moment an bin ich heilig, bin ich rein. Vers 3 spricht also diesen neuen Stand an. Das bedeutet aber nicht, dass es ein Widerspruch ist zu dem, dass ich im Alltag drinnen dann eben doch noch beschnitten werden muss. Und dann erklärt er in Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ah, was ist der Auftrag? Dass wir da bleiben. Also wenn ich das da markiere, jetzt geht es um diese Stelle da. Und Jesus sagt, bleibet in mir. Und damit ist jetzt nicht gemeint, ja, glaube einfach an Jesus und dann ist gut. Sondern es geht um eine lebendige Beziehung. Also wenn Jesus sagt, bleibet in mir, ist das nicht einfach etwas Statisches. Ja, ich bin ja Christ, das ist doch jetzt genug. Nein, es geht um den Weinstock. Es geht darum, dass wir Saft saugen. Das ist der Fokus. Also nicht einfach nur passiv irgendwie in ihm sein, sondern es geht darum, dass wir Saft von Jesus ziehen. Das ist seine Idee. Dass wir so angedockt sind, dass wir so mit ihm verbunden sind, dass Saft fließt. Das ist der Wunsch, den er hat. Saft soll fließen können. Ja, und wozu soll der Saft da eben fließen? Damit, wenn die Rebe keine Frucht bringen kann, im Vers 5 sagt er das Gegenteil, aber positiv formuliert, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ah, das ist das Ziel. Das Ziel von Gott ist, dass wir da so nahe miteinander verbunden sind, dass wir so viel Saft ziehen, dass Frucht entsteht. Das ist sein Wunsch. Also nicht ein Befehl, streng dich ein bisschen mehr an. Nein, sondern der Auftrag ist, ziehe Saft. Sei so nahe mit Jesus verbunden, dass der Saft reinfließt, denn daraus wird die Frucht entstehen. Also nicht, ich muss da etwas erkrampfen, sondern Gott wünscht sich, dass Frucht entsteht, dass das so richtig saftig und treu und gut ist. Darum nahe mit Jesus verbunden sein. Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Oh, wow, wow, wenn man so diesen Vers so aus dem Zusammenhang rausnimmt, da könnte man jetzt denken, siehst du, hast du genügend Frucht gebracht? Na, du wirst jetzt weggeworfen und bist nicht mehr gerettet. Nein, nein, im Himmels Willen, das ist ein Gleichnis. Und in einem Gleichnis musst du mir immer zuerst die Pointe suchen. Wozu hat Jesus das Gleichnis gegeben? Nicht eins zu eins das rübernehmen ins eigene Leben, Himmels Willen. Nein, wozu ist das Gleichnis da? Dass ich merke, ah, es geht darum, dass ich Frucht ziehen kann. Denn was geschieht, wenn ich da zwar an Jesus angedockt bin, aber ich sauge keine Saft? Dann verdorre ich. Dann wird das Christsein dürr. Dann ist es so wie dieser Baum, der hat zwar mal gelebt, so einige Blättchen sind noch da, aber dann lebt es nicht mehr. Also da geht es nicht darum, gerettet oder nicht gerettet, sondern dass wir als Christ so mit Jesus verbunden sind, dass Saft fließen kann, dass Frucht entsteht, dass ich nicht so ein verdorrtes Christsein lebe. Darum geht es. Also, ich darf nahe mit ihm verbunden sein. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Oh, das klingt doch jetzt mal eine Runde gut. Jetzt kann ich beten und dann kommt das. Ja, Jesus hat zuerst gesagt, wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also worin besteht denn das in Jesus bleiben? Denn das ist ja mal das Gleichnis. Und jetzt übersetzt uns Jesus das und erklärt, was meint er denn damit, dass wir in Jesus sind? Und er sagt, dass wir in seinen Worten sind. Und diese Worte, hier steht jetzt im griechischen Urtext nicht Logos, das wäre dann eher die Bibel, sondern Rhema. Und Rhema, das ist so ein prophetisches Wort, das Gott direkt in meine Situation hineingibt. Das heißt, in ihm bleiben bedeutet, dass ich höre, Gott, was ist jetzt dein Wort in meine Situation hinein? Saft zu ziehen bedeutet, so in die Ruhe bei Gott zu kommen, dass ich seine Stimme wahrnehme. Gott, wie meinst du es in dem Moment? Und wenn er jetzt sagt, dass wir in ihm bleiben sollen und die Worte in ihm bleiben, geht es darum, dass ich höre. Und was ist jetzt die Folge davon? Er sagt da, damit, wenn ihr jetzt etwas bittet, es dann erfüllt wird. Aha, da hat es also noch eine Idee dahinter. Wir hören, aber jetzt hören wir nicht nur, sondern jetzt reden wir auch mit Gott. Jetzt sind wir im Gebet. Und jetzt dürfen wir Gott sogar um Dinge bitten. Denn er hatte zwar hier gerade verheißen, dass dann die Gebete erhört werden. Jetzt könnte man sagen, genial, Gott verspricht, wenn ich bitte, dann erhört er. Nein, stopp. Oder sonst klebe ich da oben und bin dann enttäuscht, wenn die Gebete nicht erhört werden. Sondern Jesus sagt, das, was wir da bitten, dass es erhört wird, ist das, was wir vorhin gehört haben. Also nicht, ich mache einfach selber irgendwas, sondern ich höre, Vater, was ist dein Wille? Wie hast du es gedacht? Und wenn ich dann Gott um etwas bitte, dann ist das, was ich vorhin gehört habe. Dann wird die Erhörung da sein. Oder also wenn ich einfach sage, ich kann machen, was ich will, dann funktioniert das nicht. Sondern Jesus sagt, schaut, ihr braucht da das Hören. Ohne dem Hören geht's nicht. Aber wenn ich gehört habe, dann kann ich bitten und dann sagt er, jawohl, dann wird es auch erhört. Hey, so genial. Und wozu das Ganze? Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ah, was ist also sein Ziel? Oder? Es soll Frucht entstehen, deswegen erhört er unsere Gebete mit dem Ziel, dass der Vater im Himmel geehrt wird. Oder das ist so das Übergeordnete, dass er verherrlicht wird. Es geht nicht zuerst um uns, sondern dass er groß rauskommt. Er möchte uns viel Frucht schenken, indem er die Gebete erhört, damit er groß rauskommt. Wow, das ist das Ziel. Er soll groß rauskommen und ihr werdet meine Jünger. Ja, aber jetzt dachte ich doch, ich bin ein Jünger. Wieso jetzt werden? Ja, oder wir sind Jünger, das ist der Stand, aber gleichzeitig wir werden auch Jünger. Das heißt, wir lernen Jesus immer besser kennen und damit sind wir immer mehr solche Jünger, wie er es gedacht hat. Das ist beides gleichzeitig richtig. Also wir sind es schon und gleichzeitig entwickelt er uns noch, dass wir so werden, wie er ist. Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Ah, da haben wir jetzt also diese Verbindung. Jesus ist ganz, ganz nahe mit dem Vater verbunden. Und jetzt sagt er, bleibt in meiner Liebe. Also worin besteht denn das Saftziehen? Es besteht darin, dass wir Liebe ziehen. Ah, so genial. Das, was Saftziehen bedeutet, sagt Jesus, bleibt in mir, das heißt, bleibt in meiner Liebe. Sein Wunsch ist, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns so richtig füllen lassen können von seiner Liebe. Das bedeutet Saftziehen. Dass uns bewusst wird, wow, das ist ja dieser Gott, der uns unendlich liebt. Das ist dieser Gott, der zu mir steht. Das ist dieser Gott, der mich sieht. Und dort, wo ich das Gefühl habe, ich wurde eben nicht gesehen und das ist aber ungerecht und ich bin doch schließlich auch da und warum sieht man mich denn nicht und so. Und jetzt sagt Jesus, hey, ziehe von meiner Liebe, dass du überfüllt bist von seiner Liebe, dass das da drinnen so richtig gesättigt ist, dass das Herz drin nicht leer ist, denn dann wird das Christsein schwierig. Sondern sein Wunsch ist, dass wir Saft ziehen, das bedeutet, dass wir Liebe aufnehmen, dass ich innerlich gesättigt bin, dass ich weiß, wie es Gott meint, dass ich zur Ruhe komme, dass ich gelassen sein kann, dass ich nicht für mich kämpfen muss, sondern du weißt, hey, da ist doch der Gott, da ist doch alles in Ordnung. Liebe ziehen. Hey, so toll, wie Jesus das macht. Liebe ziehen, bleibt in meiner Liebe. Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das ist auch wieder so ein Vers, wo man sagen können, hast du genügend geliebt? Hast du genügend Frucht, sonst bist du nicht in Jesus? Aber halt, ist es für Jesus schwierig, im Vater zu bleiben, in seiner Liebe? Nein, denn Jesus ist dermaßen nahe mit dem Vater verbunden, dass Jesus automatisch das macht, was der Vater von ihm möchte. Und das ist jetzt auch das Ziel mit uns, dass wir so nahe bei Jesus sind, dass wir automatisch seine Gebote halten. Dann ist es nicht mehr ein Müssen, streng dich ein bisschen mehr an, so steht es schließlich und jetzt musst du. Nein, in Jesus sein, verbunden sein in seiner Liebe, dann ist die Fülle von ihm das, was automatisch dazu führt, dass wir seine Gebote halten. Dann ist das kein Stress. Also, es ist ihm wichtig, dass wir so in seiner Liebe drinnen sind. Vers 11. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Also für Gott geht es um seine Ehre. Und wenn es um uns geht, geht es ihm darum, dass wir voller Freude sind. Hey, so genial. Gott meint es dermaßen gut mit uns. Er bestückt uns mit Liebe. Wir können seine Stimme hören, beten, dass die Freude da ist. Dass wir so richtig überquillen von dieser Liebe, weil wir gesättigt sind. Er hat den Wunsch, dass es uns gut geht. Dass wir Freude haben können. Dass wir in dieser Fülle drin sind. Wow, so gut ist Gott. Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Wenn er vorhin Vers 10 gesagt hat, wir sollen die Gebote halten, dann geht es darum, dass wir lieben. Das heißt, das, was Jesus auf der einen Seite reingibt, soll hinten wieder rauskommen. Das ist der Kreislauf. Also wenn wir jetzt zwischen den Welten sind, dann besteht dieser Weg jetzt da zum Kreuz darin, dass wir Liebe vom Vater ziehen, dass wir so überfüllt sind, dass so viel Freude da ist, dass automatisch Liebe dann weitergeht. Hey, so gut. Und genau das machen wir ja im Kerzenziehen. Dass wir die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, dass wir diese weitergeben können. Und das Kerzenziehen, das ist dermaßen genial, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten hat zu dienen, dass jeder einen Platz findet. Denn wir können das Kerzenziehen sowieso nur im Miteinander stemmen. Und darum, niemand muss eine Person ansprechen. Es gibt genügend Dienste im Hintergrund, da musst du niemand ansprechen und du kannst trotzdem mithelfen, die Liebe Gottes weitergeben. Und andere, die sind dann auf dem Bänkli, wie heißt das Bänkli? Gesprächsbänkli, hä? Blau oder Bänkli? So gut, die einen, da steht es ja, das Plauderbänkli. Und die sitzen dann da und die reden dann gerne. Hey, es braucht uns alle. Die Idee ist, dass wir als Gemeinde diese Liebe weitergeben, die Jesus in uns hineingibt. Hey, das ist so ein genialer Plan, den Gott da hat. Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Gut. Jesus sagt, wenn wir Liebe so lieben, dass wir sogar das Leben lassen, und gerade das hat Jesus für uns getan. Er hat uns dermaßen geliebt, dass er vor 2000 Jahren für uns Menschen am Kreuz gestorben ist. Warum? Weil er dort die Schuld, die uns betroffen hätte, auf sich genommen hat, damit wir frei ausgehen können. Weil er den Wunsch hat, dass er in uns lebt und dass eben Frucht entstehen kann. Das hat Jesus für uns gemacht. Er liebt dermaßen, dass er für uns gestorben ist. Und darum dürfen wir diese Liebe entsprechend weitergeben. Vers 15. Ja, Freunde, genau, Vers 15. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Oder ein Knecht, so ein Angestellter oder vielleicht ein Sklave, ja, der macht einfach, was der Herr sagt, Punkt. Aber Jesus nennt uns nicht solche Sklaven, sondern er nennt uns Freunde. Und woher wissen Freunde miteinander, was der andere gerade denkt? Freunde sind zusammen. Und dann quascheln die und dann isst man einfach und die Zeit vergeht und die Leute wollen nicht nach Hause gehen. Oh. Und jetzt redet man zusammen. Das sind Freunde. Und ja, nicht böse schauen. Ja. Wir haben so das Dankesessen da am Freitag gehabt. Die Leute sind einfach geblieben. Ja, toll. Und jetzt redet man miteinander und darum weiß man voneinander. Und genau so geht es darum, dass ich so in Jesus verbunden bin, dass ich automatisch von ihm dann weiß, was er denkt und hört. Und dann wird das Christsein eben einfach. Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Jetzt wiederholt er an sich das Ganze noch einmal. Die Idee ist also, dass wir so in Jesus verbunden sind, dass wir die Liebe aufnehmen und Frucht entsteht. Bedeutet also, dass wir seine Stimme hören, dass wir zu ihm beten können, dass Gebetserhörungen kommen, dass die Freude da ist und dadurch dann die Liebe da ist. Das ist sein Wunsch. So hat er uns bestimmt. So hat er uns erwählt, dass dieser Kreislauf so funktioniert. Wir saugen Liebe und geben Liebe weg, wie es in Vers 17 heißt. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ah, sein Ziel besteht darin, dass diese Liebe da jetzt weitergeht. Ja, was heißt das für uns als Gemeinde? Hey, stell dir mal vor, wir alle sind vollkommen gesättigt von dieser Liebe. Würde man das spüren in der Gemeinde? Wenn da jetzt Gäste reinkommen, die vielleicht das allererste Mal da sind, würden sie es spüren, dass da Liebe da ist? Ja, sie würden sich wohlfühlen und gerne da bleiben. Oder sagen wir in einer Sitzung, wenn du jetzt da sagst, das fällt mir gerade schwer, ist gar nicht so einfach für mich, was kommt dann als Reaktion? Kommt dann als Reaktion, hey, das kenne ich, geht mir manchmal auch so. Komm, wir stehen das durch, ich habe das mal so und so gemacht. Und dann trägt man einander. Oder kommt der verdeckte Vorwurf, was? Du hast es noch nicht geschafft, hätte ich von dir jetzt aber erwartet. Macht man doch nicht. Ja, dann wird man nichts mehr sagen. Dort, wo wir selber gefüllt sind, wird man die Liebe als ganze Gemeinde in allen Bereichen, in allen Diensten, die wir haben, wird man das spüren, dass man einander trägt und da ist. Hey, Gott ist ein Gott, der Liebe gibt, dass die Liebe sichtbar wird untereinander. Es gibt nichts Schöneres, wir haben schon halb Himmel auf Erden, wenn diese Liebe in einer Gemeinschaft da ist. So, so gut. Was heißt das für dich persönlich? Oder manchmal neigt sich der Blick nach unten, weil man dann in diesen Dingen drinnen ist. Und dann haben wir Fragen und dann ist da Stress und dann ist da das Misstrauen und so weiter. Und in der Situation sagt uns Jesus, hey, sei bei mir. Das heißt, richte den Blick nach oben. Paulus hat es im Kolosser 3, Vers 1 gesagt, dass wir den suchen, der droben sitzt, zu Rechten des Vaters, bei Jesus. Dann wieder nach oben sehen und sagen, Jesus, und ich brauche neu deine Liebe. Oh, ich merke das bei mir manchmal. Ich bin immer so ein bisschen zu spät. Ich merke es, ich hätte eigentlich vorher schon andocken können. Ja, Jesus sagt, docke an. Okay, ich will es lernen, stärker noch angedockt sein, dass wenn der Stress kommt, ich bereits schon wieder ruhig bin. Ja, manchmal ist es ein bisschen zu spät, aber macht ja nichts. Also, sehe nach oben. Hey, lass uns beten und lasst uns gerade in diesem Moment vor Gott hören. Was sagt jetzt Gott? Denn er ist ein Gott der Liebe. Wenn wir jetzt beten, höre mal, was sagt Gott? Vater im Himmel, du hast so einen wunderbaren Plan da gemacht. Du lässt uns nicht einfach alleine zurück, sondern du sendest den Heiligen Geist jetzt in dieser Zeit und wir können mit dir leben, auch wenn wir in diesem Spannungsfeld sind zwischen den Welten. Danke, Jesus, dass du durch und durch Liebe bist. Danke, darf ich saugen, darf ich aufnehmen. Vater, fülle mich. Und höre doch jetzt mal gleich, was sagt dir der Vater? Er ist ein Gott der Liebe. Was sagt er gerade zu dir? Sagt Gott jetzt vielleicht gerade, du bist mein geliebtes Kind? Vielleicht sagt er, ich liebe dich im Fall wirklich. Das ist nicht eine Theorie. Er liebt durch und durch. Vielleicht sagt Gott, und ich nehme dich in die Arme und das, was dir fehlt und das, was irgendwie weggelaufen ist, ich bin deine Ergänzung. Kämpfe nicht für dich selbst. Ich bin ja da. Ich bin dein liebender Vater. Und ich nehme dich in die Arme und ich schaue für dich. Du kommst nicht zu kurz. Es geht nicht um den Kampf, wer ist Sieger, ich bin besser als der andere. Beide dürfen Sieger sein, weil Gott sagt, meine Liebe ist so vielfältig, dass es für beide genug hat. Kämpfe nicht für dich, Gott kämpft für dich. Weil Gott liebt. Sauge auf. Du bist angedockt an Jesus und es hat genügend Saft. Ziehe von ihm, sauge nicht andere Menschen aus. Das schafft nur Distanz. Er liebt dich und ist da. Komm, Geist Gottes. Tröpfle du hinein mit deinem liebenden Saft in die Mitte unseres Herzens. Danke, Vater.